Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Wir haben bei Maya Burkhardts Frauengeschichten heute einen historischen Moment, denn wir haben eine Frau zu Gast, die in ihrem Beruf die einzige Frau ist. Und zwar nicht nur im Moment, sondern solange es den Beruf überhaupt gibt. Ich freue mich auf die Verlegerin Antje Kunstmann.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Frau Kunstmann, ich muss das ja belegen, was ich eben gesagt habe. Wenn man bei Wikipedia nachschaut und gibt ein deutsche Verleger, und zwar Zeitungsverleger, Zeitschriftenverleger, Buchverleger, eine Liste, die umfasst 50 bis 60 Personen durch drei Jahrhunderte. Sie sind wirklich auf dieser Liste die einzige Frau. Was macht diesen Beruf für Frauen so unattraktiv?
Ja, gar nichts. Der ist natürlich total attraktiv für Frauen. Aber, und es gibt natürlich auch viel mehr Verlegerinnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ich da die Einzige bin. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass diese Verlage immer vererbt wurden.
Ah.
Und die Erbfolge ist traditionell mal immer, sind immer die Söhne. Deswegen, glaube ich, sind da wenige Frauen drauf.
Ich unterstelle aber großen Enthusiasmus fürs Buch, großen Mut, große Leidenschaft, unternehmerische Risikobereitschaft. Sie wurden geboren in Bad Kissingen, dem bayerischen Staatsbad. Gab es in Ihrer Jugend oder vielleicht sogar in Ihrer Kindheit ein Erweckungserlebnis, wo Sie gesagt haben, die Lektüre dieses Buches zeigt mir, Buch ist für mich eine besondere Beziehung?
Nee, also so ein Buch war es sicher nicht, sondern es war irgendwie insgesamt die Liebe zur Literatur, die ich also ganz früh gehabt hatte. Ich habe immer gerne gelesen und ich werde ja auch immer gefragt, warum. Und es gibt immer diese eine Anekdote, die ich ungern erzähle, aber heute erzähle ich sie mal.
Also wenn Sie sie ungern erzählen, müssen Sie es nicht.
Ich habe sie so oft erzählt, aber sie ist eigentlich ganz schön, weil ich, als ich lesen gelernt hatte, ich komme aus einer Lehrersfamilie, mein Großvater war Lehrer, meine Mutter war Lehrerin. Und mein Großvater, der da schon pensioniert war, als er in Bad Kissingen war, hat mir Lesen beigebracht mit dem Legen von Russisch Brot, also mit den Buchstaben von Legen. Und wenn ich dieses Wort gelesen hatte, durfte ich es aufessen. Und da ich irgendwie gerne gegessen habe als kleines Kind, war das für mich wirklich so ein sinnliches Erlebnis. Das Lesen lernen, die Wörter, die Buchstaben, und das habe ich mir einfach einverleibt. Und das ist, glaube ich, so etwas, was einen prägt und einem eigentlich die Liebe zur Literatur auch mitgibt. Also ich habe immer gerne gelesen und mein Großvater war so ein Heimatdichter und hatte auch eine große Liebe zur Literatur.
Ja, Großvater war Heimatdichter. Was versteht man unter einem Heimatdichter in
Bad
Kissingen?
Ja, der kommt, also heute Polen, damals Mistreu, war im Lehrer und hat so gedichtet. Also ja, ganz schöne Gedichte, ich kann aber keins auswendig, also mehr so für einen Hausgebrauch, würde ich mal sagen. Und ja. Also,
war Ihr Elternhaus ein diskussionsfreudiges Elternhaus?
Tja, wie man es nimmt, also es wurde viel gesprochen auf jeden Fall, aber irgendwie diskussionsfreudig im Hinblick auf bestimmte Themen, würde ich sagen, ja, eher nicht so. Ja. Also ich sage jetzt mal, wenn man 68 dann einfach über gesellschaftliche Dinge und vor allem über ja, die Vergangenheit geredet hat, da wurde er nicht so gerne diskutiert.
Weil die belastet war, auch in der Familie.
Ja, die ist überall in Deutschland belastet, natürlich. Ja. Also da hat keiner gerne drüber geredet. Außer die Leute waren im Widerstand, aber die haben ja auch nicht gerne drüber geredet.
Gab es das eine Kinderbuch, wo Sie sagen, das hat mich so beeinflusst, in kindlicher Unschuld, was Ihnen vielleicht auch ein bisschen Wind unter die Flügel gegeben hat oder Rückenwind gegeben hat? Gab es so etwas?
Ich glaube, ich habe einfach alles verschlungen. Also bis auf Karl May, das habe ich nicht so gerne gelesen. Aber ich habe einfach rundherum gelesen und da gab es auch nicht eins. Also es ging von Hanni und Nanni über Mickey Mouse und Fix und Foxy und alles. Und es gab da auch bei uns keine Verbote. Also es gibt ja in so bürgerlichen Haushalten oder Familien oft irgendwie, das ist jetzt irgendwie Kitsch, das liest du nicht und so. Und bei meiner Mutter war immer froh, wenn wir gelesen haben, egal was. Sie hat gesagt, die finden dann schon das Richtige.
Waren Sie ein musischer oder sind Sie ein musischer Mensch? Ich stelle die Frage deshalb, weil viele Produzenten, Filmproduzenten wären Produzenten, weil sie merken, sie sind weder Regisseur noch Schauspieler noch Kameramann. Und viele Theaterintendanten werden Theaterintendanten, weil sie wissen, ich bin kein Schauspieler. Aber sie wollen eine Nähe zu den Künstlern haben. Hatten Sie je den Wunsch, selber zu schreiben?
Eigentlich nicht, überhaupt nicht. Weil also Ich finde das selber Schreiben sehr schwierig. Ja? Also wenn man mit Worten umgeht, ist wirklich mühsam. Es gibt Leute, die es viel besser können. Und wieso soll man dann das machen? Also diesen Wunsch hatte ich nicht, weil ich weiß, dass meine Stärke darin liegt, dass ich Texte sehr gut beurteilen kann und Autoren im Lektorieren sehr gut weiterhelfen kann. Das mache ich sehr gerne. Mhm. Aber selber schreiben muss ich nicht machen.
Aber hatten Sie den Wunsch, mal ein Musikinstrument damals in Bad Kissingen als junges Mädchen oder junge Jugendliche, hatten Sie mal den Wunsch, ein Instrument beherrschen zu können?
Also ich glaube, damals hatte ich weniger den Wunsch. Also ich habe Akkordeon gelernt und habe das eigentlich auch ganz gerne gemacht. Aber damals war ja eigentlich Klavier das.
Ja.
Und das konnten wir uns damals nicht leisten, deswegen war es das Akkordeon. Und ich habe das aber nie so betrieben, man muss das richtig üben. Ja. Und das, also die Leidenschaft hatte ich, das, so weit ist bei mir nicht gegangen. Aber das ist bis heute ein Instrument, das ich sehr, sehr gerne höre, ja, weil das einfach so vielfältig ist, so, so viel Stimmung hat. Und ich würde, manchmal denke ich mir, irgendwann lerne ich das nochmal, aber bis jetzt ist es nicht dazu gekommen.
Das Akkordeon ist ja im Grunde ambivalent. Auf der einen Seite steht es für norddeutsche Seemannsmusik und auf der anderen Seite für Tango und eine sehr erotische, aber auch melancholische Komponente. Ja. Was hat Sie mehr interessiert?
Also dieses Norddeutsche hat mich jetzt mal, die Seemannslieder haben mich überhaupt nicht interessiert, aber es gibt ja auch irgendwie, das ist ja in der bayerischen, also sag ich mal, Weltmusik, nicht Volksmusik, sondern dem ist das ja auch ein Instrument, was wirklich sehr, sehr viel im Jazz gibt es auch. Also es ist so ein sehr vielfältiges Instrument, je nachdem. Also ich finde dieses Fröhliche an dem Instrument genauso toll wie dieses Melancholische. Also da würde ich mich nicht gerne entscheiden wollen.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass unser Gast drei Songs mitbringt, die meist aus unterschiedlichen Lebensabschnitten kommen. Und Antje Kunstmann, heute bei mir zu Gast, hat sich gewünscht, die Gruppe Akkordeons Go Crazy. Warum die?
Ja, ich habe da so eine Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob es diese Gruppe war, aber in den 70er Jahren, wo ich auch immer gedacht habe, ach, hätte ich doch mal ein bisschen mehr Akkordeon geübt, gab es eine Gruppe in England, das waren 40 Akkordeonspieler und Spielerinnen, die zusammen aufgetreten sind und eine wirklich richtig großartige Stimmung gemacht haben, also quer durch alles. Und dann gab es diese CDs bei Trikot, die ich immer gerne gehört habe, weil die sehr vielfältig sind.
Ja.
Und dieser Wunsch, selber das zu können, kommt da immer wieder hoch, wird aber nie weiter vertieft. Ja.
Also Antje Kunstmann wünscht sich von der Band Akkordeons Go Crazy den Song Kashugi. Es macht Spaß zuzuhören. Ja. Und Sie haben, meine Damen und Herren, Sie können es nicht sehen, aber während eben gerade Akkordeons Go Crazy gespielt haben, hat Frau Kunstmann so ein bisschen mit dem Fuß gewippt. Und Sie sind von Bad Kissingen nach Frankfurt gegangen. Das waren damals, ich glaube, Frankfurt und Berlin waren die Städte, wo jemand in der Zeit hinging, wenn er ein politisches Statement auch machen wollte. Das war, glaube ich, ein bisschen der Hintergedanke, nach Frankfurt zu gehen. Was?
Ja, ganz bestimmt. Also wir hatten ja damals, war ja irgendwie, ich sage mal, man ist ja nicht die richtige 68er-Generation. Also wir waren ja ein bisschen später. Mhm. Ich habe 68 Abitur gemacht, aber wir hatten in der Schule dann doch schon irgendwie gegen die Notstandsgesetze protestiert und waren doch schon irgendwie politisiert in einer gewissen Weise, ohne natürlich ganz genau zu wissen, worum es eigentlich ging. Ja. Und für mich war dann Frankfurt wirklich irgendwie, weil ich auch ein paar Leute da kannte natürlich, die da schon waren, eine Option, da hinzugehen. Aber ich war da nur 2 Semester, die für mich aber sehr prägend waren.
Pädagogik.
Ja.
Warum Pädagogik? Ich denke mir immer, wenn man gerade die Schule hinter sich hat, will man dann schon wieder Pädagogik machen? Es mag ein alberner Satz sein, aber er liegt mir auf der Zunge.
Guter Satz, ja. Eigentlich nicht. Ich glaube, es ist so ein Studium, wenn man nicht genau weiß, was man sonst machen möchte. Ja? Man beobachtet es ja auch sonst. Man kommt aus einem Haushalt, wo man natürlich bestimmte Berufe kennt. Ja? Also meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Architekt. Bei diesem Lehrerinnenberuf ist es immer so, kann man ganz gut mit der Familie vereinbaren. Und man ist unabhängig, was für meine Mutter immer ein großes Moment war für ihre Töchter, dass sie das sind. Und natürlich trotzdem irgendwie eine bürgerliche Ehe führen, aber einen Beruf haben sollten. Und das war, glaube ich, so dieser Einstieg, ohne dass ich das vielleicht auch wirklich beruflich dann wirklich machen wollte. Aber ich habe es gekannt und habe es erst mal studiert.
Faszinierend finde ich, dass Sie nicht den Plan gefasst haben, ich möchte eine Verlegerin werden, ich möchte mal einen eigenen Buchverlag haben, sondern als ich mich mit Ihrer Biografie befasste, ich doch den Eindruck gewann, dass Sie reingerutscht sind in das Verlegerwesen sozusagen. Sie durften bereits mit 22 Jahren für einen, das war noch nicht Ihr Verlag, aber für den Reit Verlag eine eigene Reihe machen, eigenverantwortlich. Das war jung. Aber was hat dem, der Ihnen das Vertrauen geschenkt hat, die Gewissheit gegeben, dass Sie das können?
Ja, das müsste man ihn jetzt fragen. Das geht aber gar nicht mehr. Aber ich glaube, das war so eine Aufbruchszeit. Wir haben einfach uns alles zugetraut und auch ein bisschen Angst gehabt, wie immer, man ist vielleicht in zu großen Schuhen, ja? Also aus dieser Mischung heraus. Also ich hätte das nicht selber gesagt, ich gebe jetzt eine Reihe heraus, aber als mir das angeboten wurde, habe ich gedacht, ja, klar, warum denn nicht? Ja? Und so sind ja da in der Zeit auch damals ganz viele Verlage gegründet worden. Also aus diesem, wir wollen was machen, was es woanders nicht gibt, wir haben gute Ideen und das andere wird schon sich finden. Die sind natürlich dann auch alle irgendwie schnell wieder verschwunden, weil das andere findet sich natürlich nicht ohne weiteres. Aber man muss ja sagen, der Verleger ist ja auch kein Ausbildungsberuf, das kann man gar nicht lernen. Also man studiert irgendwas, ja, also entweder Germanistik oder Politologie oder Ökonomie oder alles zusammen, ja, und dann gibt es diese Umwege, in die man in diesen Beruf reinrutscht. Also
diese ganzen Berufe, der Filmproduzent, man kann es nicht lernen, der Verleger, der Intendant, der Galerist, das sind die Schnittstellenberufe zwischen. Ja. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, genau genommen ist es ein Jahr her, 2015, und zwar Suffragette hieß dieser Film, wo Meryl Streep Emmeline Pankhurst spielt, eine große Frauenrechtlerin Englands. Und Helena Bonham Carter spielt auch noch mit. Sie haben ja den Suffragetten in dieser Reihe ein Denkmal setzen wollen oder zumindest an sie erinnern wollen. Formuliere ich das richtig?
Ja.
Clara Zetkin, ein anderes Beispiel?
Ja.
Ist Ihnen das gelungen?
Naja, wir mussten uns ja damals erstmal diese ganze Geschichte wieder aneignen. Mhm. Die gab es ja sozusagen nicht. Und man sagt ja immer die neue Frauenbewegung. Und wir stehen ja auf den Schultern von anderen Frauen, also immer wieder. Also, und die jungen Mädchen, die stehen dann auch wieder auf anderen Schultern von den Frauen, die hier die Frauenbewegung angefangen haben. Und wir mussten uns damals einfach diese ganze Geschichte der Frauenbewegung wieder neu erarbeiten. Und das war das, was diese Reihe machen sollte und für mich auch total interessant. Also habe ich vorher alles nicht gewusst.
Das heißt, Sie haben diese Reihe auch gemacht mit großem Erkenntnisgewinn. Also nicht mit dem Status der Wissenden, sondern eher mit dem Status der Lernenden.
Ich glaube, das ist immer beides. Also man weiß ein bisschen was und man muss viel mehr wissen. Und das ist das Tolle an den Büchern, auch wenn man einen Verlag macht, weil man sich ja mit jedem Buch ein bisschen weiter die Welt erklärt. Ja? Man ist nicht die Fachfrau oder der Fachmann, aber die Bücher, die man veröffentlicht, geben einem einfach einen breiteren Horizont dazu.
Die holländische Dichterin Anne Wächter hat neulich in der FAZ ein Gedicht veröffentlicht, besser gesagt, die FAZ hat dieses Gedicht publiziert. Ich möchte nur zwei Zeilen vorlesen aus diesem Gedicht von Anne Wächter, nämlich: Du verkaufst Bücher, aber eigentlich reichst du Liebe weiter. Das sind die ersten beiden Zeilen und die letzten beiden des Gedichtes. Du bist eine Insel, aber eigentlich reichst du Rettungsleinen. Ist das zu pathetisch oder erkennen Sie sich darin wieder?
Naja, das ist doch über die Buchhändler.
Ist richtig, ich habe gehofft, Sie merken das nicht. Es ist über die Buchhändler. Aber nun gut, ich meine, der Buchverleger und der Buchhändler arbeiten Hand in Hand.
Ja, das stimmt. Ohne den einen gibt es den anderen nicht. Aber ich glaube, das ist richtig. Also das Handeln mit Büchern, und das tun die Verleger und die Buchhändler, das ist ja immer was Besonderes, weil das, sag ich mal, einen Doppelcharakter hat, nämlich man handelt mit Geist und Geld.
Ja.
Und das ist was Spezielles. Und wenn man das alles nur dem Ökonomischen unterordnet, was so eine Tendenz ist, macht man was grundsätzlich verkehrt. Weil darum geht es natürlich auch, wir alle müssen überleben, aber wenn wir das vergessen, worum es eigentlich geht, nämlich um den Geist, dann arbeiten wir eigentlich auch auf verlorenem Posten.
Ich möchte jetzt nicht die, sagen wir mal, Vintage Years, die reifenden beruflichen Jahre Ihrer Karriere so chronologisch abarbeiten, sondern ich möchte relativ schnell zu Ihrem Verlag kommen, der jetzt 40 Jahre alt ist, vor 40 Jahren gegründet wurde. Als Sie begannen, Frau Kunstmann, gab es keinen Großbuchhandel, es gab keine Ketten, es gab keinen Online-Versand wie heute. Hätten Sie den Verlag auch gegründet, wenn Sie gewusst hätten damals, wie die Handelsstruktur mal aussehen würde? Oder anders gefragt, erkennen Sie manchmal die Branche nicht mehr wieder, in der Sie arbeiten, wenn auch erfolgreich arbeiten?
Also man erkennt sie immer noch wieder, aber der Wandel ist rapide und ist irgendwie auch noch gar nicht abzusehen, wo das landen wird. Mhm. In Deutschland hat man ja noch die Preisbindung, was verhindert, dass, sage ich mal, die Bücher überall für nichts angeboten werden. Ja?
Erklären Sie das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, damit wir es genau wissen. Was garantiert die Buchpreisbindung?
Also die Buchpreisbindung bedeutet, dass die Bücher überall zum gleichen Preis angeboten werden müssen.
Ja.
In eine bestimmte Zeit. Dann kann man sie aufheben, wenn man möchte.
Dann wird es Ramsch.
Dann wird es, ja, Ramsch oder ja. Mhm. Aber am Anfang so. Das garantiert, dass es anders als in Amerika oder in England beispielsweise, einer großen Lebensmittelmarke nicht erlaubt ist, den Bestseller von, sage ich mal, Stephen King oder von irgendjemandem anders an der Kasse für den Einkaufspreis auszulegen. Da machen die gar keinen Gewinn, die wollen nur andere Kunden in den Laden holen. Und das kann natürlich der Buchhandel sich gar nicht leisten, weil der braucht ja die Spanne, um seine ganzen Kosten zu tragen. Deswegen ist die Preisbindung sinnvoll, um überhaupt die Vielfältigkeit des Handels zu erhalten. Ja, und nicht bei der Musikbranche hat man das gesehen, als die Preisbindung bei den Platten damals noch, Vinyl, gefallen ist, sind die Plattenläden von, ich glaube, 7.000 auf 3.000 oder so. Also jedenfalls wahnsinnig geschrumpft. Und heute gibt es ja praktisch keine Plattenläden mehr.
Sie sind das Label, was man Ihnen aufdrückt, Frau Kunstmann, Sie sind einer der wenigen unabhängigen Verleger in Deutschland. Alle anderen sind meistens, also Random House gehört zu Bertelsmann und andere Verlage gehören zur Bonnier-Gruppe in Schweden. Aber was heißt unabhängig? Sind Sie nicht auf der anderen Seite in einem viel größeren Maße abhängig davon, dass die Banken Ihnen Kredite geben, davon, dass die Werke, die Sie, Sie machen, glaube ich, 30 Titel per anno, ungefähr 30 bis 40 Titel, ist da nicht andererseits eine große Abhängigkeit davon, dass das genau dann auch funktioniert und sich ökonomisch lohnt?
Ja, danke für die Frage. Es gibt sehr viele unabhängige Verlage, by the way. Es gibt sehr viele kleine Verlage. Mhm. Ja, man muss ja auch mal sagen, die Unabhängigkeit, was soll das eigentlich? Wie definiert man das? Mhm. Also, wer redet einem rein? Also das würde ich nicht gerne haben. Aber die Abhängigkeit ist dann die von den Banken, von denen die Leute, wir finanzieren ja alles vor.
Ja.
Also wir finanzieren die Vorschüsse für die Autoren, wir finanzieren die Produktionskosten, alles. Und wenn das Buch dann nichts wird, also im Verkauf sich nicht so, wie man glaubt, dass es sich verkaufen müsste, damit man die Kosten wieder reinkommt. Wenn das nicht funktioniert, sieht man schlecht und alt aus. Ja? Man braucht immer diese Erfolge, und diese Erfolge lassen sich nicht vorhersagen, sonst würde es ja jeder so machen. Also es ist auch immer irgendwie ein Risiko, und die Risikobereitschaft, und unabhängig ist man da nicht, also, sondern man ist davon abhängig, dass das alles gelingt. Ja?
Sie sind persönlich haftend.
Natürlich.
Schlafen Sie manchmal schlecht?
War früher mehr so, aber inzwischen denke ich, ich kann ja sowieso nichts machen, also kann ich auch gut schlafen.
Ihr großes Vorbild ist der Verleger Kurt Wolf, 1987 in Bonn verstorben. Wolf war Verleger von Franz Kafka, von Georg Trakl, von Walter Hasenclever. Franz Werfel war mal Lektor bei ihm. Und der hat gesagt, helfen Sie mir, es gibt Verleger,
die dem Publikumsgeschmack dienerisch hinterherlaufen, und welche, die ihn prägen.
Ja.
Ich glaube, so ist die Formulierung ungefähr.
Und Sie rechnen sich zu denen, die den Publikumsgeschmack natürlich prägen und nicht hinterherlaufen. Das ist die Botschaft auch an Ihre Autoren, oder das sind die Autoren, für die Sie sich interessieren.
Ja, weil ich finde, das ist die Aufgabe, die wir haben, den Publikumsgeschmack zu prägen. Finde ich jedenfalls. Also und nicht nur die Verlage, sondern mit der Literatur, sondern auch das Radio. Man muss den Leuten ja was abfordern, man muss sie gewöhnen an das. Was ist Sprache? Was ist Stil? Was ist eine gute Geschichte? Wenn man öfter dem begegnet, dann prägt sich doch das eigene, die eigene Wahrnehmung auch. Also das ist das, darum geht es. Aber man muss auch sagen, diese Trennung zwischen Unterhaltungsliteratur und ernster Literatur und wirklicher Literatur ist in Deutschland auch irgendwie erst seit nach dem Krieg erfunden worden. Davor war gute Unterhaltungsliteratur Literatur. Also Irmgard Keun. Also ich weiß gar nicht, wo der Gedanke herkommt, dass irgendwie Literatur etwas ist, was einen nicht unterhalten soll.
Ja.
Das ist einfach falsch gedacht. Also deswegen haben wir natürlich auch alle großen Verleger, die haben ja immer über ihre große Literatur geredet, und dann haben die das Geld verdient, wie, sag ich mal, Ernst Rowohlt mit Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung
ja,
und sowas alles. Und da liegt auch gar kein Makel drauf, das ist richtig so. Also das ist, man muss auch dieses andere machen, man hat auch andere Leute, und man liest ja auch manchmal selber gerne oder guckt irgendwas, was ja jetzt nicht so anspruchsvoll ist oder so.
Sie sagen, ein gutes Buch hat auch einen eigenen Sound.
Ja.
Und Sound gibt mir das Stichwort, es ist Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast 3 Songs mitbringt, bevor ich dann einen Rod Stewart-Song spiele. Den zweiten Song, den Sie mitgebracht haben, ich gestehe, ich habe diesen Musiker nicht gekannt. Agustín Lara. Erzählen Sie was über ihn bitte und was er für Sie bedeutet.
Also ich kannte ihn natürlich auch nicht, und ich bin ihm auch gar nicht weiter hinterhergegangen. Es ist so, wenn man irgendwie die Manuskripte redigiert von den Autoren. Also für mich ist einer unserer großen Autoren, der im letzten Jahr gestorben ist, Raphael Tschirbes, dessen letztes Buch gerade im Herbst erschienen ist, nachgelassene Buch. Und das ist der große Chronist auch der spanischen Geschichte, des Faschismus und dem Aufbruch von Spanien nach Francos Tod in die Moderne und die Verwerfungen praktisch der Leute, die gegen Franco gekämpft haben, in der Anpassung wieder an die Moderne. Also, und in einem dieser Romane, also ich glaube, es sind Alte Freunde, wo er irgendwie mit seiner Generation auch sehr bitter irgendwie abrechnet mit der Anpassung. Ich meine, das liest man als jemand in dieser Generation und überträgt es auf die deutsche Geschichte natürlich ganz genauso. Also wir haben dieses ja auch. Und in diesem Roman kommt dieser Agustín Lara als Song vor, den die immer gehört haben und den er dann auch so beschreibt. Und ich dachte, das würde ich gerne mal hören. Und dann sind wir damals in eine Musikhandlung gegangen und haben diese Platte gefunden. Und ich höre die ganz oft, und ich höre dann natürlich Raphael Tschirbes und erinnere mich an diese Romane.
Agustín Lara, Mujer.
Ja.
los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia del atardecer.
Das war eine wunderschöne Musik. Ja. Melancholie, Lebensfreude. Ja. Ja. Felix Jud war ein berühmter Hamburger Buchhändler. Seine Buchhandlung gibt es Gott sei Dank noch immer. Und Sie haben mal beschrieben, Frau Kunstmann, dass es eine Zeit gab, wo Felix Jud einfach gesagt hat, ich glaube an das Buch von C.W. Ceram, Götter, Gräber und Gelehrte. Ich verkaufe davon 100 Stück. Und nun mag es daran liegen, dass C.W. Ceram ein Lektor war bei Rowohlt und er hieß eigentlich Marek. Er hat den Namen einfach umgedreht. Aber vermissen Sie heute diesen unternehmerischen Optimismus bei Buchhändlern vom Schlage eines Felix Jud vor vielen, 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 vielen Jahren?
Als ich das gesagt habe im Interview, haben die mir gleich geschrieben und gesagt, ja, das stimmt. Und die sind aber immer noch irgendwie, wenn die ein Buch verkaufen, Felix Jud, die Buchhandlung, ja, dann verkaufen die das richtig gut. Natürlich kann der Buchhändler noch was machen. Also kann das empfehlen und manchmal werden genau aus solchen Empfehlungen richtige Bestseller. Aber die Buchhandelsstruktur ist nicht mehr so. Ja. Und ich vermisse es natürlich auch, dass die Buchhändler sich so hinter ein Buch stellen. Das könnten sie tun, tun sie viel zu wenig, finde ich. Aber es gibt es immer noch.
In dem Kunstheft oder Kunstmagazin Blau ist ein Porträt über den Kunstbuchhändler Walter König und Franz König, der Sohn des Walter König, sagt, ich zitiere, wenn wir ein besonders schönes Buch finden, bestellen wir es in großen Stückzahlen, auch wenn es keiner kennt. Wir platzieren es sichtbar. Die Leute werden bei uns inspiriert. So ist es immer bei Walter König. Alles ist zugänglich, man wird neugierig. Das ist der Punkt. Es gibt ja offensichtlich Buchhändler, die das können und wollen und deren Selbstverständnis das auch ist, aber zu wenig.
Ja, also ich sag mal, wenn das ökonomische Kalkül übernimmt über das, was der Buchhändler eigentlich macht. Ich meine, wir haben jedes Jahr ca. 80.000 Neuerscheinungen. Das heißt, Buchhändler sind Sortimenter. Das heißt, sie sortieren, ja, und sie sortieren das nach ihrem persönlichen Geschmack auch. Und so soll es auch sein. Also man soll in eine Buchhandlung kommen und auf etwas aufmerksam werden, was man vorher nicht wusste. Und eine Empfehlung kriegen, die man vorher vielleicht überhaupt nicht erwartet hat. Und das ist eigentlich das Tolle und das Inspirierende an Buchhandlungen. Wenn man aber nur irgendwie die Buchhandlungen so macht, dass man sagt, das sind die Bestseller, da ist am meisten Werbebudget drin und so weiter, dann ist diese Neugierde nicht mehr da. Also dann übernimmt die Warenwirtschaft. Das macht auch irgendwo natürlich Sinn, ja, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Und ich glaube, dass wenn man sich überhaupt gegen den Online-Buchhandel behaupten will, wo einem ein Algorithmus empfiehlt, die Leute, die das gelesen haben, haben auch das gelesen, dann kriegt man ja immer nur das Gleiche empfohlen, was man sowieso schon weiß. Und das ist langweilig bis zum Gehtnichtmehr. Also die Inspiration kommt woanders her. Und das können die Buchhändler leisten. Und für uns alle ist es wichtig. Also jetzt denke ich mal, für die Autoren, für die Verlage natürlich auch, für die Buchhändler genauso, ist die Sichtbarkeit von dem, was geschrieben wird, also von den Büchern. Ja. Und die ist in Buchhandlungen da. Und sie ist, sie ist in den Zeitungen nicht mehr so da, wie sie mal da war, weil die Feuilletons zusammenschrumpfen. Das ist einfach wirklich so bitter wie wahr.
Sie haben eben erwähnt, zu Recht, 80.000 neue Titel pro Jahr. Aber die treffen ja auf in etwa, glaube ich, 80.000 Titel Backlist, also Bücher, die da sind schon, nicht jedes Jahr rausgenommen werden. Also wir haben in etwa 160.000 verfügbare Titel jedes Jahr. Hörbücher, mir persönlich ein Vergnügen, wenn ich Auto fahre. Sie haben aber gesagt, Hörbücher spielen eine immer geringere Rolle. Jetzt sehe ich andererseits, Sie machen wunderbare Hörbücher, lassen Sie sprechen von Leuten wie Hans Zischler oder Mario Adorf oder Axel Milberg. Verkauft es sich trotzdem nicht mehr so gut, auch wenn diese erstklassigen Schauspieler sprechen?
Also das ist die Frage. Ich glaube, auch da ist es so, dass man irgendwie sagt, wie kommt man in den Markt rein? Mhm. Also natürlich ist durch dieses ganze Streaming irgendwie und dieses Runterladen von Download von Hörbüchern, ist der CD-Markt selber, der Verkauf von dem CD-Markt schrumpft natürlich, also der geht runter. Das ist das eine, wobei mir gestern gerade ein Kollege gesagt hat vom Hörverlag, bei Ihnen ist das total stabil. Und der Download nimmt zu, was natürlich eigentlich super ist. Ich höre das auch sehr gerne, ich höre es aber auch nur beim Autofahren oder wenn ich bügel. Ja, dann setzen sich wenig Leute hin und hören einfach nur mal ein Hörbuch. Ja, und es gibt trotzdem so wunderbare Sachen, aber ich glaube, man muss dann wirklich richtig groß da reingehen. Das heißt, wir werden unsere Rechte für bestimmte Sachen, die bei uns gut laufen, das sind irgendwie die O-Töne mit den Politikern, Axel Hacke, bisschen Comedy und so. Die Literatur müssen dann schon richtige Bestseller sein. Und das machen die Großen vielleicht dann noch besser im Verkauf als wir.
Axel Hacke, der Name fiel, der wunderbare, großartige Autor. Der kleine Erziehungsberater war der erste Bestseller, den Sie in Ihrem Verlag hatten. Mhm. Sie haben gerade, ich habe das schon erwähnt, 40 Jahre Geburtstag gefeiert mit dem Verlag, der ist 40 Jahre alt geworden. Und ich darf mal zitieren, was Axel Hacke gesagt hat. Er hat eine wohl wunderbare Rede gehalten und aus der darf ich kurz zitieren. Autoren erwarten von Verlagen sehr viel. Begeisterung, Engagement, Hilfe, Kritik, Glauben an die Fähigkeiten. Im Grunde erwarten Autoren von ihren Verlegern nichts anderes als Fußballer von ihren Trainern. Wer jemals, ich zitiere nach wie vor Axel Hacke, wer jemals Pep Guardiola fuchtelnd am Spielfeldrand gesehen habe, der wisse, wie die Verlegerin Antje Kunstmann mit ihren Leuten am Manuskript arbeitet. Spiel diese Silben hierhin, schieß jenes Wort darüber, hau jetzt diesen Satz raus und dann geh steil mit deiner These. Zitat Ende. Arbeiten Sie so mit Autoren?
Ja, da müssten Sie eigentlich die Autoren fragen. Es ist schon so, dass ich redigiere selber noch sehr viele Manuskripte und natürlich bin ich sehr, ja, doch schon eher so.
Haben Sie Autorengespräche, wo der Autor so zweifelt, dass Sie sagen, ich muss den jetzt wirklich aufbauen wie einen Leistungssportler, damit er eine Lesung übersteht? Gibt es das?
Ja, natürlich. Also ich kenne keinen Autor, der nicht zweifelt zwischendurch. Ja. Also es kommt dann manchmal anders rüber, aber zweifeln tun die alle. Und wenn sie das nicht täten, wäre es ja auch schrecklich.
Ich weiß es als Fernsehproduzent, der ich bin, dass manchmal Drehbuchautoren eine komplette Schreibblockade haben. Sie haben einen Vertrag unterschrieben, aber es gibt ein, sagen wir mal, persönliches Thema, das sie am Schreiben oder am guten Schreiben hindert. Was machen Sie, wenn so etwas passiert? Haben Sie... Ich las, dass Sie auch gerne mal einen Autor zu sich nach Hause einladen und der darf dann auch über Nacht bleiben und wird dann wahrscheinlich mit gutem Rotwein in den Zustand der Kreativität zurückbefördert. Also ist das ein sehr persönliches Arbeiten wahrscheinlich auch.
Es ist ja ein noch vom Programm her übersichtlicher Verlag. Also die Bücher, die wir machen, kann ich alle noch lesen. Ich redigiere die ja nicht alle selber. Aber die, die ich selbst redigiere, da ist das immer ein ziemlich persönliches Verhältnis, weil alles, was jemand zu Papier bringt, also wenn es Literatur ist, hat ja für ihn selber, für den Autor oder die Autorin auch persönlich sehr viel bedeutet. Also muss man da mit viel Empathie redigieren, ja, und trotzdem natürlich sagen, wo es gar nicht geht. Und das ist nicht immer einfach. Und man muss ja auch oft mal ein Manuskript, oder nicht oft, aber man lehnt auch immer wieder mal ein Manuskript ab, wo man sagt, das lässt du jetzt noch mal ein Jahr liegen. Also das geht nicht, ja, würde ich dir raten. Aber kommt er nicht so oft, bei uns nicht so oft vor.
Axel Hacke hat darauf hingewiesen in seiner Rede, auf die Parallele zwischen Fußball und der Gründung des Antje-Kunstmann-Verlages im Jahr 76. Da gab es wohl eine Nacht von Belgrad. Ich bin fußballhistorisch da nicht so versiert. Ein Finale zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei. Wie dem auch immer sei, Rod Stewart, der immer bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten gespielt wird, kümmert sich heute auch ein bisschen um Fußball. In seinem letzten Album Time gibt es einen Song, eine Hommage an den Fußball. We can win.
We can win. There's no doubt about it. We can win with faith in our hearts. Oh, we can win. Stand up and shout it. All the world will know. You can feel the tension in the air. It's in the pubs, it's everywhere.
Rod Stewart und der Fußball, vielleicht die einzige Liebe, die dieser Mann je hatte. Frau Kunstmann, Sie bekommen 1000 Manuskripte pro Jahr zugesandt, unaufgefordert. Mhm. Was machen Sie mit denen?
Ja, also wir gucken in jedes kurz rein bei irgendwelchen Sachen, weiß man gleich, das hat in unserem Programm gar nichts zu suchen. Und wenn man denkt, vielleicht ja doch, dann guckt man, liest man noch ein bisschen mehr, aber es ist, meistens ist da nichts dabei. Hm. Komischerweise, aber es kann ja immer wieder was dabei sein und deswegen muss man alle angucken.
Es gibt ja bei Verlegern wahrscheinlich so eine Urangst, dass in diesem Berg etwas liegt, was ein großer Bestseller sein könnte und man ihn nicht erkennt. Es gab mal vor 15 Jahren bei Ullstein Heine List das Phänomen, dass eine Praktikantin ein Manuskript aus einem Berg rausgezogen hat und das Manuskript wäre nicht gesehen worden. Das war das Buch, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können. Und das wurde ein Riesenbestseller und auch das Folgebuch war noch ein großer Erfolg. Das ist einer Praktikantin zu verdanken. Haben Sie diese Angst auch? Sie haben mal berichtet, das goldene Notizbuch von Doris Lessing haben Sie, das war noch nicht Ihr Verlag, damals nicht erkannt als potenzieller Bestseller. Sind Sie damit sich im Reinen? Passiert das eben?
Also ich glaube, das geht jedem so. Also Doris Lessing hat es ja selber in diesem goldenen Notizbuch irgendwie formuliert. Sie hat gesagt, es gibt für jedes Buch eine autobiografische Zeit. Und also für mich war das goldene Notizbuch irgendwie, sag ich mal, 3 Jahre später oder 2 Jahre später sowas wie eine Bibel. Ja, da stand ja alles drin, ja, was man selber auch irgendwie gedacht hat. Aber als ich das gelesen habe und damals entscheiden musste, habe ich es nicht erkannt. Also das muss man ganz schlicht so sagen. Und das, glaube ich, diese Erfahrung hat jeder Verleger. Also abgesehen davon, dass man manchmal irgendwelche Bücher nicht kriegt, die man erkannt hat, wo man dann ausgeboten wird, ja, also von anderen in einer Auktion. Also ein Kollege hat mal zu mir gesagt, der alte Tschollner, der kam mal auf der Buchmesse, hat gesagt, also wenn noch mir jemand einmal zu meiner Nase, mit der ich Bestseller erkenne, gratuliert, dann lasse ich mir die abnehmen. Weil also der hatte immer das erste Buch von später sehr erfolgreichen Autoren, ja, die ihm dann weggekauft wurden. Und das hat ihn so genervt, dass er das eigentlich...
Der Verleger Tschollner. Ja. Es gibt die alte Verlegerweisheit, entweder du hast das erste oder das beste Buch. Ja. Sie haben jetzt das erste Buch, was sich mit Fußball beschäftigt. Sie haben das Buch von Philipp Lahm publiziert. Ist das Ihrem Sohn zu verdanken? Ist das am Ende Axel Hacke zu verdanken? Oder waren Sie es? Wie ist es zu der für Ihren Verlag ja nicht typischen Zusammenarbeit gekommen zwischen einem Fußballspieler, von dem man jetzt hört, dass er wohl ins Management geht und Sportdirektor wird, des FC Bayern München und Ihnen? Wie kam das?
Ich glaube, das war eine Entscheidung von seinem Berater. Also, der ein sehr kluger Mann ist, Roman Grill, und der auch viel liest. Und ich glaube, der hatte ein Konzept. Der wollte den Lahm, glaube ich, nicht in einem der ganz großen Verlage positionieren, sondern zu dem Image, das der Lahm hat, passt es irgendwie, dass man in einem Verlag ist, dass er ein bestimmtes literarisches Umfeld hat, der in München situiert ist, der irgendwie eine gute Arbeit macht. Und ich glaube, so ist es zustande gekommen, weil die sind auf uns zugekommen und ich habe natürlich sofort gesagt, das finde ich total interessant und Ja.
Können Sie noch privat lesen?
Ja, sehr viel. Also wenn ich das nicht mehr könnte, glaube ich, würde ich meinen Beruf verfehlen. Und ich genieße das, wenn ich irgendwie privat lese und nicht jedes Manuskript gleich in einen Vorschuss umrechnen muss und auch nicht gleich beurteilen muss, sondern einfach erstmal so lese und aus Interesse und aus Vergnügen.
Was liegt gerade auf Ihrem Nachttisch? Oder?
Licht aus dem Osten von dem Franco Pan, ein Sachbuch.
Und dazu hören Sie bei einem guten Glas Wein vielleicht Billie Holiday? Denn das ist der dritte Song, den Sie sich gewünscht haben. Welche Rolle spielt Billie Holiday in Ihrem Leben?
Also ich höre ganz gerne Jazz und natürlich ist Billie Holiday also eine Ikone, und die ich immer gerne gehört habe. Und dann ist es ja auch so, dass man sagen muss, was für ein Leben hat diese Frau geführt mit dieser Stimme, mit diesem Potenzial. Und glücklich war das nicht unbedingt. Nee. Und das ist ja auch die Leichtigkeit und trotzdem das Versprechen auf Glück und das Unglück, das hört man alles in diesem Ding. Und da, finde ich, ist sie für die Situation, sage ich mal, von Frauen in der Gesellschaft, steht sie für was. Deswegen habe ich sie ausgesucht.
So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the seem to vanish like a gambler's lucky streak.
Billie Holiday sang und Antje Kunstmann ist bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten zu Gast. Ich freue mich sehr. Es gab einen Vorgänger, einen berühmten Verleger, den ich nur deshalb kennengelernt habe, weil ich kürzlich in Rotterdam war und mich natürlich mit Erasmus von Rotterdam ein bisschen beschäftigt habe. Und der Verleger von Erasmus von Rotterdam war Aldus Manutius. Der ist bereits 1515 gestorben, war ein venezianischer Buchdrucker und Verleger, hat mit Johannes Reuchlin korrespondiert, mit Pietro Bembo, und hat Aristoteles verlegt und Theokrit und Homer. Und als ich mich mit dessen Biografie, wissend, dass wir uns heute treffen, so ein bisschen beschäftigt habe mit der Biografie von Aldus Manutius, da habe ich mich gefragt, vermissen Verleger heute nicht ein bisschen ein Bildungslevel? Also dieser Verleger hat korrespondiert mit den wichtigen Größen Europas seiner Zeit und hatte damit auch eine politische Relevanz. Wird dem Beruf des Verlegers nicht ein bisschen die Relevanz entzogen dadurch, dass dieses Bildungsniveau nicht mehr da ist?
Bestimmt.
Ja?
Ja.
Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft des Buches?
Eigentlich nicht. Ich mache überhaupt keine Sorgen, weil also ich glaube, dass das ein Medium ist, das irgendwie bleiben wird, neben allen anderen. Und dieses Totsagen von dem einen, weil es die Neuen gibt, das kennen wir jetzt auch schon seit der Erfindung des Buchdrucks und noch vorher und seit die ersten Schriften waren. Philipp Remsmar hat mal einen sehr schönen kleinen Text darüber gemacht, dass diese Angst immer da ist. Also bei dem Buch, glaube ich, es hält viel länger als diese ganzen digitalen Sachen. Das hat es jetzt mal erwiesen. Die anderen muss man immer umrüsten und wieder neu formatieren und dies und das. Das, glaube ich, wird sich halten. Aber es wird sicher nicht mehr in dieser Breite verkauft werden, sondern es wird vielleicht etwas werden für die, die sich wirklich interessieren und informieren wollen und auch irgendwie Qualität haben wollen. Weil also das ist das, glaube ich, was man in einem Buch, die Vertiefung kriegt man in einem Buch besser hin als im Netz. Also das ist einfach so.
Also ich fasse zusammen, liebe Antje Kunstmann, Sie machen sich keine Sorge um die Zukunft des Buches und des Buchverlages, aber noch einmal anders gefragt, machen Sie sich Sorgen um die Zukunft des Buchhandels?
Ja, also das wird sich sicher sehr stark ändern und es wird auch für uns sehr schwierig werden, Aufmerksamkeit für diese Bücher in einer, sage ich mal, mit mehr Medien konkurrierenden Zeitfenster zu kriegen. Das wird schwer, das glaube ich.
Meine Damen und Herren, bei Maya Burkhardts Frauengeschichten war zu Gast die einzige Frau, die es unter den Verlegern gibt, nahezu oder vielleicht auch tatsächlich die einzige Frau. Antje Kunstmann, vielen Dank, dass Sie den Weg zu mir ins Studio gefunden haben.
Ja, danke auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.